SR Info. Bilanz am Abend.
Bleibt Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin und auf welche Mehrheit könnte sie sich im Parlament stützen? Über diese Diskussionen am Tag nach der Wahl berichten wir gleich. Wir schauen auch auf die Wahl in Deutschland, bei der die AfD in Ostdeutschland zur stärksten Partei geworden ist. Und wir berichten über einen Besuch der Ministerpräsidentinnen Rehlinger und Dreyer bei Bosch in Homburg. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Die Mitte ist stabil. Trotz der Erfolge von Rechtsaußenparteien in vielen EU-Ländern haben die drei Fraktionen der christdemokratischen EVP, der sozialdemokratischen S&D und der liberalen Renew auch im neuen Europaparlament eine klare Mehrheit. Sie könnten damit auch der bisherigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit verschaffen. So sagen es die Zahlen, denn die drei Fraktionen kommen auf mehr als 400 Sitze. Nun ist das Europaparlament aber nicht der Bundestag, denn in Straßburg halten sich bei einer Abstimmung fast nie alle Abgeordneten an die Fraktionsvorgaben. Der Ball liegt nun also bei von der Leyens EVP. Aus Brüssel berichtet Matthias Reiche.
Die Europäische Volkspartei EVP mit den deutschen Unionsparteien CDU und CSU bleibt mit Abstand stärkste Kraft im Europäischen Parlament. Zusätzlich spielt es dem Mitte-Rechts-Parteien-Bündnis in die Karten, dass links von ihm keine Mehrheit mehr droht. Da sind die Verluste von Liberalen und Grünen zu groß. Verständlich, dass EVP-Generalsekretär Thanasis Bakolas mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden ist.
Denn dieses sendet zwei Botschaften, die klarer nicht sein könnten. Und das ist gut für die EU. Die erste ist, dass die Europäische Volkspartei als stärkste Kraft im Parlament die Entwicklung gestalten soll. Und das wollen wir auch. Und die zweite Botschaft ist, dass eine Koalition der Mitte in der Mehrheit ist. Und auch das ist das, was wir wollen.
Die Europäische Volkspartei wird nun in den kommenden Tagen Gespräche mit Sozialdemokraten und Liberalen führen, um eine Kooperation zu vereinbaren, die dann sehr wahrscheinlich auch eine Mehrheit für die Wiederwahl Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin sichern könnte. Die hat am Tag nach der Wahl Sozialdemokraten und Liberale eingeladen, die informelle Koalition auch in der kommenden Legislaturperiode fortzusetzen.
Und aus diesem Grund werden wir jetzt auf die großen politischen Familien zugehen, die im letzten Mandat auch mit uns gut zusammengearbeitet haben. Das sind S&D, also die Sozialisten und Sozialdemokraten, und Renew, die Liberalen.
Gespräche mit den europäischen Grünen seien erst einmal nicht geplant, aber auch nicht auszuschließen. Und darauf hofft die grüne Spitzenkandidatin Terry Reinke nicht von ungefähr. Die EVP versucht zwar, sich auch nach rechts in Kooperationsmöglichkeiten zu eröffnen, doch ist dies politisch problematisch und reicht auch nicht für Mehrheiten. Gleichzeitig ist die 40-Stimmen-Mehrheit der sogenannten von der Leyen-Koalition aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen auch eher knapp, was ebenfalls für Terry Reintges Grüne spricht.
Und da stehen wir natürlich bereit zu verhandeln. Wir sind eine klare proeuropäische Kraft. Wir wollen Teil von Mehrheiten sein und daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten. Und wenn es da zu einem Ergebnis kommt, wenn wir es schaffen, mit den anderen proeuropäischen, also mit den anderen Fraktionen im Europäischen Parlament eine gemeinsame Linie vorzugeben, dass wir sagen, der Green Deal geht zum Beispiel weiter, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie in der Europäischen Union werden verteidigt, dann sind wir Grünen auch bereit, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu unterstützen.
Völlig offen ist noch, wie sich die beiden Rechtsaußenfraktionen aufstellen wollen, dass die AfD-Europagruppe ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah am Tag nach der Wahl ausgeschlossen hat, ist vor allem der Versuch, eine Wiederaufnahme in die am weitesten rechtsstehende ID-Fraktion zu erreichen. Am Ende könnte der Rechtsblock auf vielleicht ein Viertel der insgesamt 720 Parlamentssitze kommen. Das wäre mehr als je zuvor in der Geschichte der EU und könnte im künftigen Europäischen Parlament auch für einige Störmanöver sorgen.
In Deutschland sind bei der Europawahl ja vor allem die Ampelparteien mit Verlusten aus dem Wahlabend gegangen. Grüne und SPD hat es besonders getroffen. In der SPD hat man schon gestern Abend sehr schnell versucht, den Kanzler in Schutz zu nehmen. Aber die Opposition hat das schlechteste bundesweite SPD-Ergebnis aller Zeiten zum Anlass genommen, mehr oder weniger direkt Neuwahlen zu fordern. Ganz schnell war man da gestern bei der Union, die mit 30 mehr als doppelt so viele Prozentpunkte einfahren konnte wie die SPD. Am Tag danach wirft sich die Union nun nicht mehr ganz so sehr in Siegerpose, trotz ihrer Stärke als den Zahlen nach vielleicht letzte Volkspartei. Vera Wolfskämpf.
Mit 30% der Stimmen haben CDU und CSU die Wahl klar gewonnen. Die Freude darüber wirkt bei CDU-Chef Friedrich Merz aber etwas gedämpft.
Wir haben ein Wahlergebnis erzielt, das für mich auch wirklich die Untergrenze dessen war, was ich von diesem Wahlergebnis erwartet habe. Damit ist aber auch gesagt, dass wir uns hier nicht zurücklehnen und jetzt sozusagen die Bundestagswahl mal auf uns zukommen lassen, sondern das ist uns ein Ansporn.
Auch dafür, sich mit der AfD inhaltlich hart auseinanderzusetzen, macht Merz deutlich. Er zeigt sich, wie viele in seiner Partei, beunruhigt. Besonders, weil die AfD in den ostdeutschen Bundesländern vor der CDU gelandet ist. Auch in Sachsen, wo im Herbst Landtagswahlen anstehen und Ministerpräsident Michael Kretschmer wieder für die CDU antritt.
Dieses Land braucht eine stabile Demokratie. Aber das gelingt nur, wenn die Demokratie, wenn der Rechtsstaat wirklich die Probleme löst. Dann werden wir es schaffen, auch den Populisten den Nährboden zu entziehen.
Migration begrenzen und für günstige Energie sorgen zum Beispiel. Die Hauptschuld am Zulauf für die AfD gibt die Union aber der unbeliebten deutschen Regierung. SPD, Grüne und FDP müssten ihre Politik verändern. Einige in der Union fordern sogar, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt. Auch CSU-Chef Markus Söder.
Olaf Scholz ist König Olaf ohne Land. Er hat keine Legitimation mehr. Es gibt kein Vertrauen der Bevölkerung in ihn. Und deswegen ist die logische Konsequenz Neuwahl, Vertrauensfrage und am Ende Rücktritt.
Die SPD weist das zurück. Noch offen ist, wie sie mit einer anderen Erwartung der CDU-CSU umgeht. Bundeskanzler Scholz soll Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin vorschlagen. Im Wahlkampf haben SPD und Grüne gefordert, dass sich von der Leyen nicht mit Stimmen von rechts außen, wie etwa Giorgia Melonis Partei, wählen lässt. Ursula von der Leyen will jetzt auf ihre Partner zugehen und appelliert an die Verantwortung aller, auch wegen des Wahlergebnisses.
Es gibt weiterhin eine Mehrheit für ein starkes Europa in der Mitte des politischen Spektrums. Mit anderen Worten, die Mitte hat gehalten. Aber es ist auch wahr, dass die Extremen auf der linken und auf der rechten Seite an Unterstützung gewonnen haben.
Und es gibt noch einen Wermutstropfen für die Union. Bei Jüngeren ist sie deutlich weniger beliebt als bei Älteren. Bei den 16- bis 24-Jährigen haben nur 17% CDU und CSU gewählt. Nur knapp mehr als die AfD. CDU-Vize Karin Prien erklärt.
Bei den Jungen haben wir seit der letzten Europawahl immerhin wieder 5% zugelegt. Aber natürlich kann uns das nicht zufriedenstellen. Und wir müssen weiter vor allem über die Frage nachdenken, wie kommen wir in eine bessere Kommunikation mit jungen Menschen, die ja heute kaum noch Zeitungen lesen oder auch kein analoges Fernsehen mehr schauen.
Nach der Europawahl sind die nächsten Ziele klar. Die CDU will die AfD vor den Landtagswahlen im Osten schwächen und danach die nächste Bundestagswahl gewinnen.
Ja, und für die AfD hätte dieser Wahlkampf ja nun wirklich kaum schlechter laufen können. Mit zwei Spitzenkandidaten, die man wegen Spionage und Korruptionsvorwürfen lieber nicht mehr hat auftreten lassen. Heute hat die Partei ihrem Spitzenmann Krah sogar verwehrt, künftig Teil der AfD-Delegation im Parlament zu werden. Trotz allem, am Ende stehen bei dieser Wahl satte Zugewinne und fast 16% der Stimmen für die AfD. Nicht mal der erfolgreiche Start des Bündnisses Sarah Wagenknecht konnte der Partei offenbar groß Schaden. Besonders erfolgreich war die AfD auch gestern wieder in Ostdeutschland. Wir haben es schon kurz gehört. Und das alles 3 Monate vor den Landtagswahlen in 3 Bundesländern. Uwe Jahn.
Die AfD ist stärkste Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht auf dem 3. Platz. Die Ampel abgestraft. Zwar haben die Koalitionsparteien der Bundesregierung auch im Westen verloren und AfD sowie BSW auch im Westen gewonnen, aber der Osten ist krasser. Das drückt der Politologe Thorsten Faas natürlich etwas anders aus.
Der gestrige Wahltag hat eigentlich gezeigt, dass man es immer noch in einer Deutlichkeit sieht, Unterschiede zwischen West und Ost, die eigentlich überraschend sind, die aber trotzdem da sind und die man ernster nehmen müsste, als man das oft tut.
Die Unterschiede zeigen sich vor allem beim Thema Migration und auch bei der Frage, wie die Politik mit dem Krieg in der Ukraine umgehen sollte.
Und da haben wir mit AfD und BSW 2 Angebote gesehen, die sich da anders positionieren als andere Parteien. Und das scheint sich ausgezahlt zu haben.
Dass die AfD im Osten so gewachsen ist, obwohl es Skandale um ihre Spitzenkandidaten gab, liegt laut Thorsten Faas vor allem daran, dass bei der AfD Personen bisher nicht so wichtig sind. Bernd Baumann von der AfD jedenfalls will nicht zurück, sondern vorausblicken.
Die nächste Wahl, die entscheidet ja, und die ist im Osten, die ist in Sachsen. Und da haben wir gestern 32% erreicht, 10% vor der CDU. Wir sind doppelt so stark in Sachsen wie alle Ampelparteien zusammen. Das ist entscheidend.
Ganz anders der Fall beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Da geht es irgendwie nur um die Person. Tatsächlich ist Sarah Wagenknecht wohl selbst etwas überrascht davon, dass sie mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten nun gefragt wird, unter welchen Bedingungen sie Koalitionen eingehen würde.
Wenn sich die Politik nicht wirklich grundsätzlich so ändert, dass die Menschen es spüren, mit einer besseren Bildungspolitik, mit weniger Bürokratie für die Unternehmen, mit auch eindeutig einer klaren Offensive in der Aufarbeitung der Corona-Zeit, dann stehen wir für keine Koalition zur Verfügung.
Nun geht es für Wagenknecht und ihre Leute erst einmal weiter um den Aufbau ihrer Partei. Die politische Konkurrenz will vor allem den Aufstieg der AfD aufhalten. Das klingt bei CDU-Chef Friedrich Merz so.
Wir gehen jetzt hart mit dieser Partei in die inhaltliche Auseinandersetzung. Und das erwarte ich von der Bundesregierung auch. Das erwarte ich insbesondere von den Sozialdemokraten, die zurzeit wirklich geradezu dramatisch an die AfD verlieren.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte einen anderen Ansatz. Er will sich angesichts der großen Unzufriedenheit mit der Regierung nicht als erstes denen zuwenden, die Rechtsextreme gewählt haben.
Sondern zuerst mal vielleicht denjenigen, die auch eine klare Unzufriedenheit haben und daraus den Rückschluss gezogen haben, zu Hause zu bleiben und zu hadern.
Zu Hause bleiben und hadern, das ist zumindest für die Parteien keine Option. Im Gegenteil, sie müssen die nächsten Wahlkämpfe bestreiten. Im September wählen Sachsen, Thüringer und Brandenburger neue Landtage.
Uwe Jahn über den großen Erfolg der AfD bei der Europawahl in Ostdeutschland. Noch mehr abgeräumt hat im benachbarten Frankreich der Rassemblement National. Die Le Pen-Partei hat mit 32% mehr als doppelt so viele Stimmen geholt wie die Partei von Präsident Macron. Und, wie schon so oft, waren unsere Nachbarn direkt jenseits der saarländischen Grenze besonders von den Rechtsaußenpolitikern überzeugt, wie unsere Reporterin Lisa Hut erklärt.
Bis auf wenige Ausnahmen wie die Städte Nancy oder Straßburg, wo die Sozialisten und die französische Linke gewonnen haben, wurde in nahezu allen Städten und Gemeinden der Rassemblement National gewählt. In Lothringen zum Beispiel mit Spitzenwerten bis zu 75% und hier in unserem direkten Nachbardepartement Moselle kann man sagen, fast alle Ortschaften, etwa Karling und L'Hôpital an der Chemieplattform im Warnd, hat der RN weit über den nationalen Durchschnitt erreicht.
Als Reaktion auf die landesweiten Erfolge des RN hat Präsident Macron ja die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen für den 30. dieses Monats angekündigt. Sollte der RN auch dort siegen, hat das auch etwas mit uns hier zu tun, im Wahlkampf und danach.
Es wird der Eindruck vermittelt, Deutschland wolle allen Tür und Tor öffnen und die könnten ja alle über die Grenze nach Frankreich kommen. Darum will der Rassemblement National die Freizügigkeit im Schengen-Raum reduzieren auf ausschließlich Staatsangehörige des Schengen-Raumes. Das würde wieder durchgängige Grenzkontrollen bedeuten, denn nur so kann in einem Zug oder beim Grenzübergang herausgefunden werden, wer Staatsangehöriger ist oder nicht. Und schließlich insgesamt weniger Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg, was einen enormen Rückschritt hier bedeuten würde. Man hat es ja bereits jetzt erlebt, die drei RN-Abgeordneten in der Nationalversammlung, die entlang der Grenze zum Saarland gewählt worden sind, haben sich bislang hier noch nicht blicken lassen.
Informationen von SR Frankreich-Expertin Lisa Huth. Im Saarland war der Wahltag gestern ja nicht nur durch die Europawahl geprägt, sondern auch durch die Kommunalwahlen. Auch da hat die CDU die meisten Stimmen geholt. Die SPD liegt ein paar Prozentpunkte dahinter. Auch die AfD hat viele Mandate einfahren können. Aber was ist mit den etwas kleineren Parteien im Land? Vertreter von FDP, Grünen, Linken und dem Bündnis Sarah Wagenknecht zogen heute unterschiedliche Schlussfolgerungen aus den Kommunalwahlen. SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein.
Bei der saarländischen FDP hat man sich bei der Kommunalwahl mehr Stimmen erhofft, als es am Ende waren. Grundsätzlich könne man mit dem Ergebnis aber zufrieden sein, so der Generalsekretär der Saar-FDP Marcel Mucker.
Wir hatten insgesamt vorher 53 kommunale Mandate. Und wir konnten die jetzt um 11 sogar noch erhöhen, obwohl wir sie grundsätzlich als Ziel halten wollten, konnten sie trotz des Ergebnisses auf 64 aufstocken. Und das ist natürlich ein Erfolg, weil wir diese Kommunalwahlen auch als Zwischenschritt gesehen haben, dafür wieder in den Landtag einzuziehen.
Jetzt komme es auf gute Arbeit in den Räten an. Gerade dort, wo die FDP stark abschneiden konnte, etwa in Lebach oder Kresaubach, um 2027 wieder in den saarländischen Landtag einzuziehen. Etwas enttäuschter über das Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl zeigte sich der Co-Landeschef der saarländischen Grünen, Volker Morbe. Seine Partei musste herbe Verluste einstecken. Morbe verwies aber auch darauf, dass man im Vergleich zur letzten Landtagswahl trotzdem zulegen konnte.
Es kommt immer darauf an, mit welchen Zahlen man vergleicht. Vergleichen wir jetzt mit der letzten Landtagswahl, dann haben wir ja dazu gewonnen. Also wenn man das sieht, dann ist der Vergleichswert ein anderer, wie wenn man jetzt zurückschaut auf 2019.
Die Grünen im Saarland seien nach einer Zeit mit viel innerparteilichem Streit noch dabei, sich neu aufzubauen, so Morbe. Die eigenen Inhalte hätte man bei der Kommunalwahl dennoch nicht gut genug rüberbringen können. Nicht nur die Grünen haben Stimmen eingebüßt, sondern auch die Partei Die Linke. Und zwar fast die Hälfte im Vergleich zur letzten Kommunalwahl. Trotzdem, so die linken Landeschefin Barbara Spanjol, man habe sich gut präsentiert und sei besser aufgestellt als nach der letzten Landtagswahl.
Wir haben auch damit gezeigt, dass wir wieder da sind und das war auch das Ziel. Es sieht auf jeden Fall besser aus und ist für uns auch doch nochmal trotz Verlusten eine Grundlage, entsprechend weiterzumachen.
Aber so Spanjol, die Konkurrenz durch das Bündnis Sarah Wagenknecht habe sich bemerkbar gemacht. Deren Landeschefin Astrid Schramm sagte, man habe mit den gesetzten Themen einen Nerv getroffen. In 4 Räte konnte das BSW bei der Kommunalwahl aus dem Stand einziehen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss sie dort für ihre Partei nicht aus. Es komme auf die Themen und die Menschen vor Ort an.
Ich bin grundsätzlich auch nicht jemand, der sagt, wir müssen die Politik der AfD unterstützen. Ich glaube, es war für viele Bürgerinnen und Bürger auch ein Denkzettel, den sie jetzt mal gegeben haben, um zu sehen, die sind nicht alle rechts. Und deswegen ist es wichtig, dass wir noch mal zu den Menschen zurückkehren und eine menschenwürdige Politik machen.
Jetzt wolle man die neue Partei mit den Menschen vor Ort aufbauen und langsam und kontrolliert wachsen. CDU und SPD haben zwar die meisten Stimmen geholt bei dieser Kommunalwahl, abseits davon wird es aber spannend. Welche Mehrheiten werden in den Räten gebildet, an der AfD vorbei oder explizit mit ihnen? Und wie stellen sich die kleineren Parteien auf, um in 3 Jahren möglicherweise in den Landtag einzuziehen? Wenn das das hehre Ziel ist, bleibt den kleinen Parteien noch viel Arbeit.
Schon im Landtag sitzt ja die AfD. Auch gestern ist sie wieder drittstärkste Kraft im Saarland geworden. Doch die konkrete Prozentzahl, die trügt und sie lässt die Politik mit vielen Fragen zurück, findet Yannick Böffel aus unserer Politikredaktion in seinem Kommentar.
Knapp 9% landesweites Ergebnis bei der Kommunalwahl. Das klingt ja beim ersten Hören gar nicht mal nach so viel für die AfD, vor allem wenn man nach Europa und auf das dortige Ergebnis schaut. Aber die Zahlen täuschen. Die AfD hat diese 9% erreicht, obwohl sie nur in 34 der 52 saarländischen Kommunen überhaupt angetreten ist. In der Landeshauptstadt war sie aufgrund ihrer innerparteilichen Streitigkeiten gar nicht erst wählbar. Und so steht bei seriöser Betrachtung am Ende ein deutlich besseres Ergebnis als diese 9% auf kommunaler Ebene für die AfD. Und das muss Sorgen bereiten. Denn dieses Ergebnis ist deutlich schwieriger zu erklären als das Ergebnis der Europawahl. Dort mag man argumentieren, Brüssel ist fern, das Kreuz aus Protest dafür umso näher. Und was die Abgeordneten dort überhaupt im Europaparlament zu treiben, man muss so ehrlich sein, die wenigsten wissen es. Aber zweistellige Ergebnisse in der Kommune, zu Hause, vor Ort bei den Menschen, in der politischen Einheit, die doch vorgibt, den Bürgern am nächsten zu sein. Dort, wo die Wege kurz sind und wo doch jeder jeden kennt und jeder hören könnte, was die AfD denn zur Arbeit im Rat beiträgt und als Antwort oft bekommen würde, nichts. Denn, ja, wer die Räte im Land verfolgt, hört vor allem 2 Dinge, wenn es um die Arbeit der AfD geht. Streit in den eigenen Reihen oder Untätigkeit. Aber offenbar hat all das für einen beträchtlichen Teil der Menschen im Land keine Rolle gespielt. In Saarlouis stimmten 11% für den AfD-Landesvorsitzenden Carsten Becker als Oberbürgermeister, obwohl dessen Nähe zu Rechtsextremen hinlänglich bekannt ist. Es ist zu hoffen, dass sie trotzdem und nicht deswegen für ihn gestimmt haben. Oder nehmen wir Sulzbach, wo die Partei im internen Streit im Stadtrat am Ende nicht einmal mehr AfD hieß, wurde sie dafür nicht etwa abgestraft, sondern mit fast 21% belohnt. Jeder 5. wählte eine Partei, die im Rat nicht mehr wie sie selbst heißen wollte. Und so lässt dieses Wahlergebnis das Land und seine Politik vor allem mit Fragen zurück. Ja, auch die Menschen, die gestern AfD gewählt haben, müssen sich die Frage gefallen lassen, was sie ihrer Kommune damit angetan haben. Natürlich, noch sind anders als im Osten der Republik Mehrheiten jenseits der AfD gut möglich, aber sie sind schwerer geworden. Und die Herausforderungen für die Städte und Gemeinden im Saarland sind ohnehin schon groß. Da braucht es ein gemeinsames Anpacken und nicht eine Partei, die kommunal irgendwo zwischen Inhaltsleer und Fundamentalopposition steht. Aber die Kernfragen, sie richten sich an die Politik. Warum selbst in der vorgeblich unmittelbarsten politischen Ebene in der Gemeinde, dort, wo der Rat doch eigentlich nah dran an den Bürgern sein müsste, warum selbst dort AfD gewählt wird? Und das ist sicher die größte Herausforderung, denn das Diktum, man müsse die AfD inhaltlich stellen, verfängt hier nicht. Die AfD liefert auf kommunaler Ebene fast flächendeckend nichts, womit sich inhaltlich auseinanderzusetzen wäre. Inhaltliche Konfrontation läuft in den Städten und Gemeinden zu oft ins Leere. Dass die AfD gestern trotzdem ein solches Ergebnis einfahren konnte, ist möglicherweise Ausdruck eines anderen, noch größeren Problems. Nämlich, dass selbst in den kleinen Gemeinden, nicht nur in den großen Städten, die Räte längst zu weit weg sind von den Menschen. So weit weg, dass selbst das, was dort in der unmittelbarsten Ebene von Politik beraten und entschieden wird, vor Ort, quasi bei den Menschen zu Hause, einen Großteil der eigenen Bürger nicht mehr interessiert oder es sie nicht erreicht. Denn sonst hätte die AfD dieses Ergebnis nicht eingefahren.
Die Meinung von SR-Politikredakteur Jannik Böffel. Gleich zwei Ministerpräsidentinnen, nein, nicht auf Staats-, sondern auf Werksbesuch. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat heute zusammen mit ihrer SPD-Parteifreundin und Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, das Bosch-Gelände in Homburg besucht. Bei der Führung durchs Werk stand mal wieder das große Thema der Auto- und Zuliefererbranche im Fokus, die Transformation. Weg vom Verbrenner. Mit dabei war Sven Berzelis aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft, egal was manche Ihnen vorrechnen. Aber das ist das Einfachste und das Beste, was wir haben.
Er ist überzeugt. Bosch-Betriebsrat Oliver Simon beim großen Besuch gleich zweier Ministerpräsidentinnen. Das muss er auch sein, denn es geht um die Zukunft und die Sicherheit von Arbeitsplätzen. Denn das neue Wasserstoffkonzept von Bosch produziert für einen Markt, den es hier einfach noch nicht gibt.
Also zurzeit gibt es keinen Absatzmarkt in Deutschland und Europa. Die Kunden sind Nordamerika, das Nikola, und es gibt natürlich im chinesischen Markt. Und das Unternehmen richtet sich natürlich dort aus, wo die Märkte sind. Und wenn in China der Markt ist, ist auch zurzeit dort das Geschäft zu machen.
Aber die Zukunft soll kommen, nur wann und wo, da ist man sich noch nicht sicher. Denn um einen Absatzmarkt zu schaffen, braucht es vor allem Geld. Bosch allein kann diesen Wandel aber nicht tragen. Das Unternehmen hofft auf staatliche Förderung, meint Geschäftsführerin Tanja Rückert.
Es wird so und so kommen. Die Frage ist nur, wie schnell. Und wenn wir hier nicht abgehängt werden wollen oder ganz langsam, ja, und auch eine Transformation braucht eine gewisse Geschwindigkeit, dass wir das machen können, braucht es eine Förderung. Aber auch hier, die Förderung wäre gut, wenn es entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Weil wenn wir dann mehr Brennstoffzellen haben, aber am Ende die Tankstellen doch wieder fehlen oder auch die Erzeugung, dann braucht Erzeugung, Transport, Verteilung und Anwendung. Und in alle Bereiche müssen wir reingehen.
Es ist also eine Produktion ohne Markt, ohne Zulieferer und ohne flächendeckende Infrastruktur. Ob die E-Mobilität nicht besser wäre als Brennstoffzelle und Wasserstoff? Nein, meint die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger.
Beides muss weiterentwickelt werden und es geht gar nicht immer in allererster Linie um das Entweder-Oder. Aber wir müssen eben beides ermöglichen und vor allem dann auch gucken, für welchen Anwendungsfall ist das Produkt quasi am geeignetsten.
Es ist also eine Idee. Für die Industrie soll Wasserstoff und Brennstoffzellen das sein, was das E-Auto für den privaten Straßenverkehr ist. Eine sichere Zukunft. Der Besuch der Ministerpräsidentin signalisiert zwar staatliche Unterstützung, doch ohne klaren Absatzmarkt in Deutschland bleibt auch das Versprechen auf gesicherte Arbeitsplätze vage.
Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Gleich schauen wir nochmal nach Frankreich. Dort wurde heute eines der schlimmsten SS-Massaker im Zweiten Weltkrieg gedacht. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Kai Schmieding.
Die Inbetriebnahme des Bahnprojekts Stuttgart 21 wird sich um ein weiteres Jahr verschieben. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel wird dies statt Ende 2025 nun frühestens im Dezember 2026 der Fall sein. Weil für die dritte Ausbaustufe der Digitalisierung des Bahnknotens nicht genügend Geld im Bundeshaushalt vorhanden sei, habe sie die Deutsche Bahn per Gremienvorbehalt gestoppt. Der Konzern wollte sich zu dem Spiegelbericht nicht äußern und verwies auf eine für morgen geplante Pressekonferenz. Der rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Baldauf gibt sein Amt auf. Er wird sich nach Angaben der deutschen Presseagentur beim Parteitag im September nicht erneut zur Wahl stellen. Baldauf wird er auch nicht als Spitzenkandidat der CDU in die Landtagswahl 2026 ziehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Fraktionschef und Generalsekretär Schnieder für den Posten des CDU-Landeschefs kandidieren wird. Baldauf hatte die Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat gegen Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD klar verloren. Mit knapp 28% erzielte er das schlechteste Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Unter Federführung des Saarländischen Rundfunks überträgt die ARD vom 29. Juni bis 21. Juli die Tour de France. Sie wird auch in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de im Livestream zu sehen sein. Daneben wird auch die Tour de France der Frauen im Ersten gezeigt. Sie wird vom 12. bis zum 18. August im Hauptprogramm übertragen.
Es war der 10. Juni 1944. Die SS-Panzerdivision Das Reich trieb in dem zentralfranzösischen Ort Oradour etwa 350 Frauen und Kinder in der Dorfkirche zusammen und tötete sie dort mit Atemgift, Handgranaten und Maschinengewehren. Die Ruinen dieses Dorfs, die sind bis heute als Mahnmal erhalten, aber zunehmend vom Verfall bedroht. Vor Ort, beim Gedenken an den 80. Jahrestag dieses Massakers, war heute auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Stefanie Markert berichtet.
Fanfaren für die Toten auf dem Friedhof Oradours. Erstmals hat ein französischer Präsident einen Bundespräsidenten am Jahrestag des Massakers eingeladen. Beide haben einen gemeinsamen Kranz. Auf der einen Seite sind die Blumen blau-weiß-rot, auf der anderen rot und gelb. Beide gehen an die Gräber, verneigen sich vor den zwei Glassärgen mit den Knochenresten der Märtyrer, stehen Arm in Arm. Oradour hat Frank-Walter Steinmeier keinen roten Teppich ausgerollt. Zwischen den Sitzreihen der Ehrengäste liegt ein grüner wie ein Band der Hoffnung. Nein, auch die deutsche Hymne erklingt nicht und Steinmeier hält seine Rede auch nicht auf Deutsch.
Je suis ému et reconnaissant de pouvoir aujourd'hui m'adresser ici.
Ich bin bewegt und dankbar, dass ich heute als Deutscher an diesem Ort zu Ihnen allen sprechen darf. Ich möchte im Namen Deutschlands meine Erschütterung und meine Trauer zum Ausdruck bringen über die unfassbaren, die so grausamen und unmenschlichen Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben. Gerade am Tag nach den europäischen Wahlen sage ich, vergessen wir nie, was Nationalismus und Hass in Europa angerichtet haben. Vergessen wir nie das Wunder der Versöhnung, das die Europäische Union erreicht hat. Schützen wir unser vereintes Europa.
Protégeons notre Europe.
Mutige Menschen hätten ein Versöhnungswerk begonnen, so der Bundespräsident. Oradour und das bayerische Hersbruck, Ort eines KZ-Außenlagers, schließen einen Freundschaftsvertrag. Staatsmänner könnten vorangehen, so Steinmeier, aber wirkliche Versöhnung geschehe im Alltag. Dafür lieferten Steinmeier und Macron ein starkes Bild. Sie standen Hand in Hand mit zwei Enkelinnen vor den Ruinen Oradours. Karin ist Nachfahrin Adolf Heinrichs, eines SS-Mannes, der damals blutjung mit seinem Maschinengewehr Menschen erschoss, sich der Justiz stellte, als ihn Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilte. Die bundesdeutschen Gerichte aber waren an einer Aufarbeitung nicht interessiert.
Also stark war ich fast sieben. Also ich habe noch Erinnerungen.
Er sei zeitlebens schwer krank gewesen, früh gestorben, erinnert sich seine Enkelin in dunklem Kostüm. In weißem Hosenanzug Agathe, die Enkelin des bis zu seinem Tode im vorigen Jahr letzten Augenzeugen des Massakers, Robert Ebras. Beide Enkelinnen leben die Versöhnung, haben damit in Oradour viel bewegt. Emmanuel Macron zitiert in seiner Rede ein Gedicht.
Oradour n'est plus qu'un cri.
Oradour ist nur noch ein Schrei, Name des Hasses der Menschen, Name ihrer Schande. Es mussten 10, 20, 50, 80 Jahre vergehen, damit Oradour auch für Gedenken und Versöhnung steht. Möge dieser Name den Akzent wieder auf den Frieden setzen. So sprechen wir Oradour heute aus. In dieser Versöhnung steckt die deutsch-französische Freundschaft und unser Europa. Ein so einzigartiges, verrücktes Friedensprojekt.
Projet si singulier, fou.
In den kommenden Monaten sollen fast 40 Ruinen widerstandssicher gemacht werden. Millionen werden gebraucht. Allein Frankreichs Kulturerbestiftung Fondation Patrimoine sammelt dafür 2 Millionen Euro. Erst 16% sind gespendet. Versöhnung geht manchmal ganz praktisch. Nach den Worten mit Taten.
Stefanie Markert hat über das Gedenken in Oradour berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Es kann am Abend etwas regnen, es wird aber nicht überall nass. Die Nacht wird dann trocken und klar. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 4 Grad. Morgen am Dienstag gibt's eine Mischung aus längerem Sonnenschein und Wolken. Einzelne Schauer sind möglich am späten Nachmittag zwischen Mosel, Hochwald und St. Wendler Land. Höchstwerte morgen 15 bis 19 Grad. Am Mittwoch zunächst sonnig, im Tagesverlauf neben Sonnenschein auch dickere Quellwolken, aber meist trocken und ebenfalls maximal 15 bis 19 Grad. Und das war's dann für heute von der SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.